Servus miteinander. Eine frische Folge Mir san 4 am späten Mittwochnachmittag mit Torben. Servus.
Servus.
Und mit Kerry vom Flughafen noch in Madrid. Dein Flug geht demnächst, deswegen machen wir eine knackige Folge. Servus.
Muy buenas tardes.
Wir gucken natürlich ganz, ganz ausführlich auf das Hinspiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid. Es war eine beeindruckende Vorstellung des deutschen Rekordmeisters. Wir gucken auch direkt voraus aufs Rückspiel am nächsten Mittwoch und auch ein bisschen auf die Bundesliga und das Spiel gegen St. Pauli. Auf geht's.
Mir san 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Kerry, wir waren zusammen im Stadion. Sag mal kurz allgemein deine Eindrücke vom Spiel, bevor mich dann Torbens Meinung interessiert, wie er es am Bildschirm, am TV wahrgenommen hat.
Ja, erstmal habe ich das Bernabeu schon lauter erlebt. Ich habe ein bisschen mehr Stimmung von den Real-Fans erwartet. Teilweise die Bayern-Fans da auch wirklich Überwasser gehabt oder Oberwasser in der einen oder anderen Situation. Und so hat es sich eben auch auf dem Platz dargestellt. Also es war ein sehr unterhaltsames, sehr ausgeglichenes Spiel. Aber für mich die Bayern einfach viel zielstrebiger mit einem viel klareren Spielplan, also einem klareren Matchplan und dann letztlich auch der verdiente Sieger, auch wenn am Ende der überragende Manuel Neuer nochmal das ein oder andere Mal zupacken musste.
Torben, jetzt gibt's ja den einen oder anderen, der sagt, ja, also entweder hätte es auch in die andere Richtung gehen können, weil Manuel Neuer überragend gehalten hat, aber auch in die Bayern-Richtung, weil sie ja noch viele Chancen hatten. Wie siehst du's?
Ja, ich fand über die gesamte Spielzeit Bayern eben halt die Spielkontrolle, mehr Spielanteile, mehr Ballbesitz und dass Real Madrid natürlich immer in der Lage ist, auch Konter zu setzen. Du hast ja auch den Matchplan gesehen, also jetzt nicht zu sehr arg vorne drauf zu laufen, sondern eher so einen tieferen Block zu haben und versuchen zu kontern. Und das haben sie natürlich auch in der einen oder anderen Situation sehr gut umgesetzt, weil es ist schwer, eben auch Vini Junior oder Mbappé über 90 Minuten komplett auszuschalten. Und von daher ja war es ja eigentlich zu erwarten, dass auch solche Situationen zu überstehen sind. Das haben die Bayern beziehungsweise Manuel Neuer mit Bravour gemacht. Aber eben halt auch selber Möglichkeiten gehabt, eben noch das ein oder andere Tor mehr zu machen. Die Elfmetersituation, Olise, die kann eben auch gern mal gepfiffen werden, kurz vor Schluss. Und dann eben auch die ein oder andere Chance mehr. Upamecano gleich zu Beginn, das war ein Riesending. Da saß ich vor dem Fernseher und habe mich gefragt, wie geht das, den überhaupt nicht zu machen. Und von daher ist das ein herausragend gutes Ergebnis, jetzt auch erstmal dort im Bernabeu seit langer Zeit mal wieder zu gewinnen. Aber ist natürlich trotz alledem Vorteil, aber auch ein nicht ganz ungefährliches Ergebnis.
Der erste Sieg im Bernabeu für die Bayern seit 25 Jahren, also zumindest in den 90 Minuten und auch der erste Bayern-Sieg gegen Real grundsätzlich nach 9 Pflichtspielen, wo es eben keinen einzigen Bayern-Sieg gab. Kerry, was fällt dir zu Manuel Neuer noch ein? Der ist 40 und holt da Paraden raus. Also wir saßen auf der Pressetribüne und dachten uns ein paar Mal, der muss doch jetzt drin sein, und dann war er wieder da mit seiner Pranke. Unfassbar.
Ja, unfassbar, du sagst es. Das ist aber nicht nur, dass er starke Reflexe zeigt auf der Linie, sondern wie er dieses Torwartspiel wirklich wieder mal interpretiert hat. Er hat die ganze Klaviatur eigentlich bedient des Torwartspiels mit seinen Aktionen, also auch mit seinem Stellungsspiel, mit den Szenen, die er auch wirklich antizipiert hat, rechtzeitig rauszukommen oder eben abzuwarten und dann eben diese 1-gegen-1-Situation mit Vini Junior, als er auf ihn zuläuft nach einem kleinen Fehler von Upamecano oder großen Fehler. Und letztlich Neuer drängt ihn ab und macht das hervorragend mit seinen 40 Jahren immer noch eine Klasse für sich und sicherlich neben dem verletzten Realtorwart Thibaut Courtois aktuell der beste Torwart immer noch der Welt.
Jetzt wird natürlich wieder die WM-Diskussion aufgemacht. Torben, sollen wir sie am besten gleich wieder zumachen? Oder weil ich glaube, wir drei sind uns einig, dass er eigentlich gerade der beste deutsche Torhüter ist und dass er spielen müsste. Aber er hat halt die Diskussion selbst schon einigermaßen abgewiegelt.
Genau, das war, kann ich mich noch daran erinnern, das war die Nachfrage von mir damals, ist auch jetzt schon wieder etliche Wochen her, wo ich nochmal explizit nachgefragt habe, ist deine Entscheidung in Stein gemeißelt? Und hat er klar Ja gesagt. Und solange Julian Nagelsmann der Bundestrainer ist, und das wird er bei der WM 2026 sein, wird Manuel Neuer nicht zurückkommen, beziehungsweise bei der WM spielen. Also da sieht man schon, dass Julian Nagelsmann das auch gar nicht möchte, weil sonst hätte er es dann auch schon längst machen müssen. Da ist er zu eitel, da will er sich dann wahrscheinlich auch nicht diesen Ruck geben, den es bedürfte, weil ich rechne auch nicht damit, dass Manuel Neuer, und das hat auch gar nicht nötig, den Hörer in die Hand nimmt und dann eben anruft und sagt, lieber Julian, ich habe mir das anders überlegt, nimm mich doch mit. Also von daher, von der Leistung her, das hat er gestern bewiesen, ist er der beste deutsche Torhüter, den wir haben. Und ja, er hat seinen Rücktritt bekannt gegeben aus bestem Wissen und Gewissen. Er wird seine Gründe haben. Er hat seine Gründe und von daher stellt sich für mich persönlich diese Frage gar nicht. Deswegen werde ich auch dieses Fass nicht noch weiter aufmachen beziehungsweise jetzt hier schreien, Manuel Neuer ruft den Bundestrainer an. Das wird er nicht machen und von daher haben wir mit Olli Baumann dann eine gute Nummer eins, der uns dann auch hoffentlich sehr gut vertreten wird bei der WM.
Ich sehe es genauso. Kerry, du hast für skysport.de einen Kommentar geschrieben, lief auch auf Skysport News im TV. Du würdest dich schon sehr dafür stark machen, dass man sich das nochmal überlegt, ne?
Ja, du spielst eine Weltmeisterschaft. Das ist jetzt keine Spaßveranstaltung. Und wenn wir jetzt mal den Kader durchgehen, wie viele Weltklasse-Spieler hast du im Kader oder Spieler, die aktuell in Weltklasseform sind? Sehe ich derzeit Joshua Kimmich. Ich sehe auch einen Florian Wirtz, aber mir fehlt so ein bisschen in der Defensive noch diese absolute Weltklasse. Und da ist Manuel Neuer mit seiner ganzen Aura, mit seiner Autorität auf dem Platz, aber auch neben dem Platz, mit seiner Führung und nicht zuletzt auch mit seiner Qualität, würde er weiterhin sehr gut in diese Mannschaft passen. Torben hat es aber gesagt, solange da eben auch keine Schamoffensive vom Bundestrainer kommt, wird da nichts passieren. Also ich finde, beide sollten über ihren Schatten springen. Vielleicht sollte Nagelsmann Kontakt mit Neuer aufnehmen und Neuer den Hörer dann auch abnehmen und sich beide mal hinsetzen und mal zum Wohl des DFB-Teams nochmal darüber sprechen, ob das nicht doch Sinn machen würde. Ich fände es schön, ich fände es charmant. Ich will die besten deutschen Spieler bei der WM sehen. Nur so haben wir eine Chance, auch bei der WM was zu reißen, ohne jetzt Olli Baumann irgendwie angreifen zu wollen. Im Gegenteil, ich habe großen Respekt für ihn. Ich kenne ihn ja auch jetzt von der Nationalmannschaft. Super Typ, kommt hervorragend auch in der Kabine an, hat ein hohes Standing bei allen Beteiligten. Aber wenn wir rein nach Qualität gehen, ist einfach Manuel Neuer nochmal eine Stufe drüber, weil er eben auch auf der Weltbühne, nämlich in der Champions League, spielt und da eben auch nicht so schlechte Leistungen zeigt. Jetzt eben nicht gegen irgendeinen Gegner und nicht an irgendeinem Ort, sondern gegen Real Madrid im Estadio Santiago Bernabeu. Auch die komplette Ausstrahlung, die er hat, das ist einfach Weltklasse und deswegen ist er für mich jemand, der definitiv mit muss zur WM.
Aber, wenn wir uns die letzten Weltmeisterschaften anschauen, war Manuel Neuer da auch, ich sag mal, dieser große Rückhalt. Also jetzt natürlich wieder alles an diesem einen Spiel festzumachen, weiß ich auch nicht, ob das denn wieder so ein bisschen verfrüht ist. Es war herausragend, es war Weltklasse, aber nach dem Freiburg-Spiel, weiß nicht, hätte sich wahrscheinlich auch keiner hingestellt und gesagt, also der Manuel Neuer, der muss aber unbedingt mit zur Weltmeisterschaft. Also
ich mach's nicht nur so an dem einen Spiel abhängig, aber ich verstehe deinen Einwand. Ich verstehe ihn, aber für mich, unabhängig davon, die ganze Ausstrahlung von ihm, die hat er ja, diese ganze
Klar, Zweifel. Da bin ich ja auch komplett dabei. Ja, absolut.
Aber und das macht ja auch was mit dem Gegenspieler, abgesehen davon.
Das stimmt. Im Grunde sind wir drei uns einig. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Wenn man rein nach der sportlichen Leistung geht, sollte, müsste er spielen, aber das Thema ist, Klammer auf, eigentlich, Klammer zu, geschlossen. Dann würde ich sagen, wir können natürlich nicht auf jeden Spieler eingehen, aber lasst uns vielleicht eins nach vorne gehen. Dayot Upamecano fand ich gestern, ich sag mal, spannend. Auf der einen Seite Weltklasse-Defensivaktionen, dann aber auch wieder, was ist das Gegenteil von Weltklasse? Amateur, Passspiel, Amateur Stockfehler. Kerry, was überwiegt aus deiner Sicht? Oder irgendwie, man hat immer das Gefühl, jetzt kriegt das hin, diese Fehler dann auch mal zu lassen, aber dann schleicht sich's halt doch wieder ein.
Ja, es sind aber auch brutale Weltklasse-Spieler, die auf ihn dazurollen, ne? Vor allem, wenn Kylian Mbappé oder Vini Junior auf die Kette zulaufen, dann wird's einfach eng für jeden Innenverteidiger der Welt. Ich weiß, was du meinst, diese Fehler, die er auch drin hatte, auch dann natürlich vor dieser 1-gegen-1-Situation zwischen Neuer und Vini, aber da überwiegt eher das Positive, weil er unfassbar krasse Sprints auch hingelegt hat. Also ich habe das beobachtet, gerade gegen Vini oder auch Mbappé, da hat er die sehr oft auch abgelaufen und da wirklich fehlerfrei zu spielen im Bernabeu über 90 Minuten ist schwer. Ich würde ihm eher eine Note 2 vielleicht geben oder Note 3, aber definitiv nicht schlechter, weil diese Mannschaft nicht nur Upamecano, weil die eben auch geschlossen als Kollektiv sehr gut dann auch verteidigt hat, wenn dann mal Real auf die zukam. Aber ja, ich sah ihn jetzt nicht so negativ. Du?
Ja, nicht so negativ. Ich bin bei dir. Vielleicht ist die 2,5 dann die richtige Note. Eben kein perfektes Spiel, aber defensiv vor allem sehr, sehr gutes. Und darauf kam es im Zweifel halt dann auch gestern an. Ich fand die Defensive grundsätzlich auch gut. Also man muss es dann eben so sehen, Kerry, wie du sagst. Es ist einfach auch eine Weltklasse-Offensive, zumindest mal, was die Einzelspieler betrifft. Mit Vinicius, Mbappé, mit Valverde und so weiter. Da musst du es dann erstmal hinkriegen, dann nicht so viele klare Chancen zuzulassen, am Ende nur ein Tor zu schlucken. Deswegen können die Bayern auch mit der Defensive durchaus zufrieden sein. Oder Torben, du als alter Defensivspezialist?
Nö, ihr habt ja alles schon richtig gesagt. Also ich fand es auch eine gute Leistung. Klar, dieser Kopfball, ich hatte das Gefühl, dass er irgendwie ein bisschen die Orientierung verloren hat. Wo ist er jetzt eigentlich? Also so den Kopfball so kurz zu setzen. Ich weiß nicht, ob er dachte, der ist schon irgendwo am 16er. Aber das sind Situationen, das war ein Schweineball. Die können immer mal irgendwie passieren. Darf natürlich in so einem Spiel möglicherweise dann nicht sein, aber Upamecano in den letzten Wochen und Monaten herausragend stabil. Also hat für mich unter Kompany nochmal den nächsten Step gemacht. Deswegen fand ich alle, auch die Außenverteidiger, Leimer, Stani, Tah und eben halt Upa in Sachen Verteidigung, gerade auch gegen die von euch angesprochenen, fand ich da schon im Kollektiv ordentlich bis gut wegverteidigt. Und alles kannst du nicht wegverteidigen und dafür hast du hinten noch The Goat, der da noch ein paar Mal halten kann.
So schaut's aus. Kerry, du hast noch 5 Minuten, deswegen lasst uns auf 2 Sachen vielleicht noch eingehen. Das eine ist der Stürmer, Harry Kane, hat's in die Startelf geschafft und hat auch länger gespielt, als ich es ehrlicherweise erwartet hätte. Ich finde, er hat nicht ganz so souverän gewirkt, nicht ganz so spritzig wie sonst. Also man hat ihm schon angemerkt, dass er nicht bei diesen 100% ist. Kerry, gehst du mit?
Ich gehe mit, aber ich habe es auch bei Sky 90 am Sonntag gesagt, Bayern braucht einen Kane, auch wenn er nur bei 80% ist. Ich hätte ihn auch bei 50% genommen und er hat am Ende wieder ein Tor gemacht. Also den macht nicht jeder Stürmer so, wie er die Bälle dann auch eben aufs Tor bringt. Das ist schon einmalig und ist es eben die eine Aktion von Kane gewesen und nicht dieses Allrounder-Spiel von ihm, wie er es eben oft in den Tag gelegt hat. Wir wissen auch nicht, wie dick war der Knöchel am Ende getaped, wenn du da so ein dickes Tape drum hast. Seine langen Bälle sind eben nicht so gut angekommen, gerade in der ersten Halbzeit, die oft auf Michael Olise oder auch Luis Diaz spielt. Das war nicht der Fall, aber am Ende wieder eine Matchwinner-Aktion gehabt mit diesem Tor und deswegen für mich jetzt auch nicht leistungsmäßig komplett abgefallen.
Tom, wie wichtig ist es, dass man dann eben auch als Mitspieler weiß, okay, Harry Kane spielt, der steht da vorne drin, auf dem können wir uns im Grunde verlassen, jetzt, ja, im Vergleich zu den Alternativen, die nicht schlecht sind, aber die eben nicht Harry Kane sind.
Ja, er hat es bewiesen, mit einem eher durchschnittlichen Spiel, aber Michael Odyssey, wie er den Ball vorgelegt hat, also auch Harry Kane am 16er so frei zu lassen, das hat mich doch sehr irritiert und gewundert, wie groß da um ihn herum keiner ihn irgendwie abgedeckt hat und dann aber auch den Pass dann von Odyssey so getimed zu spielen, also nicht jetzt zu hart oder zu lasch, sondern so, und als er Anlauf genommen hat und Maß genommen hat, da wusste ich, das Ding könnte unten einschlagen und ich sag, Courtois hätte ihn möglicherweise gehalten, Manuel Neuer hätte ihn wahrscheinlich auch gehalten. Und da siehst du eben halt, dass das eben auch ein Faktor ist in so einem Spiel, wenn du eben halt nicht die etatmäßige Nummer 1 hinten drin hast mit Ausstrahlung. Er ist mit der Hand noch so ein bisschen unten dran, aber wenn er da dran ist, so wie Manu auch eben in der ersten Halbzeit war es, glaube ich, der Schuss von Vini Junior, der genau auch kurz vor ihm nochmal auftippt, das sind dann die Unterschiede. Und aber Harry Kane hat ein Tor gemacht und dafür hat er diese Aura, diese Ausstrahlung und muss nicht viel mehr machen, als eben halt 1-2 Situationen zu haben. Mehr braucht er nicht.
Und dann lasst uns auch über den Trainer sprechen. Der hatte nämlich gestern sein 100. Spiel für die Bayern, wie die Zeit vergeht. Er hat den 76. Sieg geholt, also auch eine wirklich gute Quote. Kerry, wir haben ihn schon viel gelobt, wir haben schon viel über ihn gesprochen, aber jetzt vielleicht so ein kleines Fazit nach 100 Spielen unter Vincent Kompany?
Ja, eins mit Sternchen. Mir fällt eigentlich nichts ein, den ihr kritisieren könnte. Bietet keinerlei Angriffsfläche und stellt die Mannschaft taktisch, mental top ein in jedem Spiel. Und das war ja auch gestern nach dem Spiel beim Bankett das Erste, was auch Jan-Christian Dresen gesagt hat, hat sich schon mal explizit bei Kompany bedankt, wie er die Mannschaft jetzt auch auf dieses Spiel eingestellt hat. Und ich finde, also viel mehr kannst du eigentlich nicht machen als Trainer. Wie er auch die Spieler mitnimmt, die nicht immer vielleicht von Anfang an spielen, die auch ein paar Probleme hatten, wie jetzt Alfonso Davies nach dem Tor von Lennart Karl in Freiburg, rennt Kompany zu Davies und nimmt den erstmal in den Arm, weil er wusste, okay, wie schwierig war das bitte für Davies nach der Verletzung in Bergamo mit Tränen oder unter Tränen ausgewechselt und Kompany rennt direkt zu ihm, gibt ihm direkt auch das Vertrauen. Und ich finde es einfach... Ja, für jeden Nicht-Bayern-Fan ist es natürlich dramatisch, weil auch die, glaube ich, Kompany nicht kritisieren können. Aber für mich aktuell wahrscheinlich mit der beste Trainer auf der Welt, so wie er es macht.
Bevor ich Torben danach frage, frage ich dich noch, Kerry, abschließend. Kurz schon mal einen Blick von dir noch aufs Rückspiel nächsten Mittwoch in München. Was erwartest du da? Was erwartet die Bayern?
Ja, ein Spiel, was auch wieder schwer vorherzusehen ist, weil natürlich beide Mannschaften unfassbare Qualität haben. Manuel Neuer hat es nach dem Spiel gesagt, das fand ich ganz interessant. Der Rasen im Bernabeu sei so ein bisschen, ja, vielleicht auch zu trocken gewesen in der einen oder anderen Situation. Also er hat gesagt, in der Allianz Arena wird der Ball noch schneller laufen und dann wird es auch mehr 1-gegen-1 Situationen auf dem Flügel geben. Da bin ich gespannt, da können es die Bayern vielleicht noch schneller ausspielen. Sie müssen sich halt belohnen für ihren hohen Aufwand, weil Real kann nicht eben mit 2-3 Gegenstößen ausschalten. Tchouaméni wird ausfallen, das ist bitter für Real. Sie müssen im Mittelfeld unbedingt was umbauen. Ich gehe von Jude Bellingham in der Startelf aus und ja, da müssen sie wirklich einen Kraftakt hinlegen, wenn eine Mannschaft das kann. Wenn eine Mannschaft Aufholjagden kann, dann ist es Real Madrid, aber ich sehe die nicht, in München sehe ich die nicht gewinnen. Also bei allem Respekt, es ist viel zu wenig von der Mannschaft, es ist ein Haufen voller Egoisten, nicht homogen zusammengestellt, dieser ganze Kader. Und immer nur auf das Prinzip Hoffnung zu setzen, auf das Prinzip dann auch oder auf den Faktor Bernabeu, das hat jetzt diesmal nicht geklappt, ist diesmal nicht aufgegangen und da werden sich im Rückspiel mit ganz viel schwarzer Magie strecken müssen, weil sonst wird das nichts.
Apropos Prinzip Hoffnung, ich hoffe, du hast einen guten Flug. Kerry, vielen Dank, dass du es auch noch geschafft hast vom Flughafen aus.
Dankeschön.
Und eben Kerry, guten Flug zurück nach München.
Bis dann, ciao, ciao.
Torben, dann sag du nochmal, Vassor Kompany, wie gesagt, wir haben schon viel über ihn geredet, aber es ist schon unfassbar und schon ja am langen Ende dann schon auch überraschend, dass er bei den Bayern so jetzt eingeschlagen ist in der Zeit, in der er da ist, oder?
Ja, weil ich ihn vorher nicht wirklich kannte oder auch die Art und Weise, wie er trainiert und also ich hätte, das sage ich ganz ehrlich, weil ich als Ex-Spieler natürlich auch auf den PKs sehr häufig sitze und dann eben auch genau zuhöre, was er sagt, wie er spricht, wie er über seine Mannschaft spricht, wie er über seine Spieler spricht, immer schützend, immer vor der Mannschaft stehend, taktisch die Jungs wirklich sehr, sehr gut einstellt, Spieler besser gemacht hat. Und wenn auch viele gegnerische Trainer auch jetzt zum Beispiel in der Bundesliga so lobend über ihn sprechen und jeder sagt, ja, ich habe ihn auf dem Trainerkongress gesehen und das waren jetzt schon einige in der Bundesliga, dann sagt das schon auch ganz, ganz viel aus und ich finde seine Menschenführung, die ist einmalig. Das siehst du auf dem Platz. Wenn wir es mal nicht sehen, dann hören wir das aber auch, die Kommunikation. Und das ist für mich einfach Wahnsinn. Und das ist ja auch der Vorteil, dass du als Spieler für so einen Trainer auch alles machst. Für den gehst du durchs Feuer. Für den opferst du dich auf. Für den gibst du alles. Diese Symbiose, Company, Mannschaft, die ist so besonders und deswegen traue ich denen auch in dieser Saison einiges zu, auch wenn das Rückspiel nochmal eine hohe Hürde sein wird.
Ich finde auch, du hast oft so das Gefühl, er ist eigentlich ein Spielertrainer, der so nah an der Mannschaft und so nah an den Spielern ist. Spricht natürlich die Sprache der Spieler, ist er selbst noch jung, wird ja 40 diese Woche. Ja, und das passt wirklich wie die Faust aufs Auge, wird noch eine super Zeit bei den Bayern haben, bin ich mir sicher, und wird anschließend dann auch ein Trainer mit einer großen, großen Karriere, die bei Burnley begann, die dann zu den Bayern ging, beziehungsweise bei Anderlecht, dann bei Burnley zu den Bayern und dann, ja, geht's möglicherweise zu Manchester City oder wohin auch immer. Verfolgen wir natürlich sehr aufmerksam. Jetzt hatte ich Kerry schon gefragt, Thema Rückspiel, was wir da erwarten. Kannst du dir vorstellen, dass es nächsten Mittwoch nochmal spannend wird, kribbeln wird oder bringen es die Bayern wirklich souverän ins Ziel?
Ja, wenn ich das wüsste, ne? Also ich hoffe natürlich aus der deutschen Sicht, dass die Bayern weiterkommen, dass es ein hochklassiges, spannendes Spiel wird, davon ist auszugehen. Ja, wie Kerry auch schon sagt, ich seh das Momentum bei den Bayern halt einfach. Ich sehe sie gefestigt, ich sehe sie als Einheit, ich sehe sie mit Führungsspielern auf dem Platz, mit einer gesunden Hierarchie, mit Neuer, Kimmich, vorne Harry Kane, dann die unglaublich wahnsinnig aufspielenden Außenspieler mit Diaz und Odyssee, das macht halt einfach Spaß. Gnabry ist momentan in einer sehr, sehr guten Verfassung. Die Abwehr steht, keine Sperren dazugekommen. Das heißt, könnte exakt dieselbe Mannschaft auflaufen. Und bei Real Madrid sind es dann eben am Ende, vor allem auch in dieser Saison, die Einzelkönner. Also und das sieht man, ein Mbappé oder ein Vini Junior können mit ihren Aktionen, können sie so ein Spiel natürlich dann eben auch mal schnell drehen oder auch versuchen, das Stadion ein bisschen verstummen zu lassen. Jude Bellingham fand ich sehr, sehr gut, als er eingewechselt worden ist. Also die haben natürlich schon auch noch ein paar Namen und eben auch diese Einzelmomente, aber das ist für mich keine Mannschaft, die eben halt auch keine wirkliche Führung auf dem Platz momentan hat. Und deswegen sehe ich da den Vorteil und das Momentum auf Seiten der Bayern mit den Fans, die man gestern, weil du gesagt hast, ich war ja daheim vom Fernseher, hab's gesehen und was man dann gehört hat, das ist dann schon auch beeindruckend. Ne? Also ich glaube, im Stadion kam das dann nochmal besser rüber. Ich habe nur auch schon die ein oder andere Champions League-Reise gemacht. Also das machen sie auswärts schon sehr gut und dementsprechend wird es auch im Heimspiel die entsprechende Pokalatmosphäre werden.
Eben, das dürfen wir nicht vergessen. Es wird ja hier und da mal gescherzt, Allianz Arena leise, keine Stimmung und so. Mag in der Vergangenheit vor allem so gewesen sein, vor allem in der Bundesliga, aber bei Champions
League. Ja, bei Champions League, ja.
Da wird die Pyro rausgeholt, da ist die komplette Südkurve wirklich von rechts nach links in Rot und alle hüpfen und alle singen. Können vielleicht nicht mit dem Bernabeu mithalten, was die Lautstärke betrifft, sind ja auch ein paar weniger Plätze, 5.000, 6.000, aber das ist dann schon auch ein Hexenkessel und ich bin mir sogar relativ sicher, dass es die Bayern verhältnismäßig souverän dann ins Halbfinale schaffen. Was aus Bayern Sicht nicht passieren darf, ist ein vor allem kein frühes Gegentor oder grundsätzlich kein Rückstand. Dann wird die Arena leiser, dann geht es auch in den Köpfen bei den Bayern los, trotz dieser Selbstverständlichkeit, die sie aktuell haben. Aber ansonsten, ja.
Madrid muss, also ich glaube auch mit diesem Gedanken ins Spiel gehen, dass sie auch mindestens 3 Tore machen müssen, weil ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, wann die Bayern, ich glaube, das war Sevilla irgendwann mal, ist schon etliche Jahre her, dass sie in der Champions League, glaube ich, zu Hause in der Allianz Arena nicht getroffen haben. Und damit musst du auch mit, als Real Madrid mitrechnen, dass du da nicht mit 2 Toren, sondern möglicherweise mit 3 Toren versuchst, vielleicht noch in eine Verlängerung zu kommen oder die Bayern schlagen zu wollen, dann musst du einige Tore erzielen. Und da bedarf es natürlich dann auch die nötige Absicherung, Restverteidigung, weil wir wissen ja, wozu die Bayern-Offensive in der Lage ist. Und von daher ist das wirklich ein sehr, sehr schönes Ergebnis.
Ich fand eh, dass sich Real teilweise auch schwer getan hat, wenn die Bayern gestern mal tief standen, so ein bisschen tiefer im Block, weil doch dann halt die Geschwindigkeit von Vinicius und von Mbappé so das gefährliche Mittel ist bei Real. Und wenn die Bayern es vielleicht auch ein paar Prozent defensiver angehen, dann tun sie sich vielleicht sogar nochmal, was das betrifft, zumindest ein kleines bisschen leichter. Schauen wir uns an. Wir beide sind im Stadion, Pletti wird im Stadion sein und wir versorgen euch dann am Donnerstag mit einer neuen Folge. Das schon mal an der Stelle. Dann glaube ich, haben wir zu Real jetzt zwar nicht ewig gesprochen, aber zumindest die wichtigsten Dinge alle besprochen. Oder fällt dir gerade noch ein Aspekt ein?
Ja, Pavlovic fand ich...
Jetzt bin ich gespannt, weil wir hatten viele Diskussionen auf der Reise. Die einen meinten super, die anderen meinten nicht so.
Nein, eben. Zweigeteilt. Also ich fand ihn überraschend nervös. So kenne ich ihn nicht, weil er ein Ballmagnet ist, der die Bälle haben will, der sie fordert, der ein ganz, ganz sauberes Passspiel hat. Und in der ersten Halbzeit war da so, vielleicht war es eine Grundnervosität, die man ja auch nicht wegdiskutieren kann. Aber ich muss sagen, wie er dann in das Spiel reingefunden hat und dann gerade auch die Aktion in der zweiten Halbzeit direkt nach Beginn, den Ball dort zu erobern, ins Pressing zu gehen, da den Ball zu bekommen, weiterzuleiten und dann sich in einem Spiel so zu steigern und dann eben auch diese Ruhe, die man von ihm kennt, dann eben auch weiter ausstrahlen in so einem Spiel, das fand ich gut. Also ganz schlecht ins Spiel reingekommen. Ich glaube 5, 6, 7 Fehlpässe, das kennt man von ihm nicht. Und deswegen war ich schon überlegt, wie geht Kompany damit um oder auch Pavlo selbst. Und das muss ich sagen, hat er mit Bravour gemeistert und da ziehe ich den Hut vor, dann so nochmal in so ein Spiel zurückzufinden, wenn du, wie gesagt, da so eine Unsicherheit spürst im Spiel, hat er gut gemacht dann.
Bin komplett bei dir. Also erste Halbzeit hat er auch übrigens danach in der Mixzone gesagt, dass die erste Halbzeit von ihm einfach nichts war. Vielleicht war es die Atmosphäre, vielleicht hat er schlecht geschlafen und hat ein bisschen gebraucht, um wach zu werden. Man darf halt nicht vergessen, der ist 21, ne? Also ich habe oft das Gefühl, der ist irgendwie Mitte, Ende 20, weil der teilweise ja schon mit so einer Souveränität spielt und auch schon so lange dabei ist. Also auch auf eine Art völlig legitim, dass man dann eben auch mal eine Halbzeit braucht, um in so ein großes Spiel zu kommen.
Ja.
Gut, dass du es noch angesprochen hast. Wie gesagt, war gestern auch großes Diskussionsthema. Die einen Kollegen geben ihm eine 1, die anderen geben ihm eine 3. Wahrscheinlich liegt eben, wie du gesagt hast, die Wahrheit irgendwo dazwischen. Am Ende war es wahrscheinlich irgendwie eine 2,5 oder sowas. Super gesteigert. Dann würde ich jetzt als Überleitung, bevor wir übers Wochenende sprechen und über die Bundesliga, die Frage in den Ex stellen, also an dich. Und wenn wir bei großen Spielen sind, bei Bayern gegen Real, dann sind wir natürlich auch bei großen Spielern. Gibt's denn einen, gibt's zwei, gibt's drei, gegen die du gerne mal noch gespielt hättest? Auch wenn es möglicherweise schwer gewesen wäre dann für euch?
Ja, ich hätte gerne mal gegen Harry Kane gespielt, das aber auch zu meiner Glanzzeit und nicht jetzt. Aber ja, das sind natürlich genau solche Spiele und solche Spieler, die dich natürlich dann komplett reizen, gegen die dann eben halt auch gut auszusehen, gute Zweikämpfe zu führen, mit einem Zweikampfplus da rauszugehen, aber eben halt auch vielleicht in der einen oder anderen Situation mal zu sehen, boah, der macht wirklich Dinge oder der braucht nicht so viel Raum, der braucht nicht so viel Platz, wie ein Harry Kane halt, ne? Also das hätte ich tatsächlich mal interessant gefunden. Ja, und so Spieler wie Mbappé oder Vini Junior. Vini Junior wäre der Spieler, gegen den ich am allerliebsten gern gespielt hätte.
Das glaube ich.
Um ihn tatsächlich, das sage ich auch in aller Klarheit und so gerne mal über die Bande getreten hätte in die Zuschauerreihen, sage ich ganz ehrlich, weil auch dieses Spiel gegen Bayern auch schon wieder mich vor dem Fernseher wahnsinnig gemacht hat. Diese Theatralik, diese Gestik, dieses Geheule, dieses Schauspielern, dieses Manipulieren. Also sage ich an erster Stelle Vini Junior, um ihn mal komplett wegzuflexen. Auch wenn es die rote Karte gewesen wäre, aber der Ball irgendwo in der Nähe und dann aber auch komplett weggeräumt.
Ja, genau. Es ist natürlich, also ich bin bei dir übrigens. Ich bin auch wirklich das absolute Gegenteil von einem Fan von ihm. Er hat es auch nie nötig. Er ist ein toller Fußballer mit einem überragenden Tempo, mit einer tollen Technik, mit einem guten Abschluss. Aber es nervt einfach. Ich bin ganz bei dir. Und bevor jetzt irgendwie der ein oder andere sich beschwert, wir geben hier unsere Meinung wieder, ne? Das ist absolut keine objektive Darstellung. Das ist einfach nur unsere Meinung. Und wie gesagt, ich bin da ganz bei dir. Was ich mich noch gefragt habe, als du Harry Kane gesagt hast, wie wärst du das angegangen? Hast du irgendwie ein, zwei Punkte, wo du sagst, darauf hättest du besonders geachtet?
Ja, es ist immer ein schmaler Grat, gerade auch im 16er. Ihm zu viel Raum zu geben, weil wenn er zu weit weg ist, dann hat er eben halt die Schusstechnik und die Möglichkeit abzuschließen. Wenn du zu nah dran bist als Verteidiger, ist ja auch immer die Gefahr, dass du dann eben halt auch, ne, mit einer Körperdrehung dann auch möglicherweise ja schlecht oder alt aussehen kannst. Deswegen da dieses Mittelmaß zu finden, das genau mit genau Timing zu haben, vielleicht auch vorher schon so ein bisschen antizipieren, was macht er vielleicht, auf welchen Fuß geht er, so, also diese Gesamtsituation Harry Kane zu verteidigen, das glaube ich, hätte einen gewissen Reiz gehabt.
Hätte ich gern gesehen. Vielleicht ist die KI, vielleicht ist sie jetzt schon soweit, vielleicht ist sie demnächst noch ein bisschen weiter, dass man das irgendwie darstellen kann. So FIFA-technisch, würde ich gerne sehen. spielen wir dann hier im Podcast ein, wenn es soweit ist. So, Real besprochen, die Frage in den Next besprochen. Fehlt noch St. Pauli. Am Wochenende die Bayern da zu Gast. Wie schwer, denkst du, ist es, den Fokus jetzt zwischen diesen zwei Riesenspielen, für diese Saison so wichtigen Spielen gegen Real, da diesen Fokus jetzt wirklich auf St. Pauli auswärts zu legen?
Spielt keine Rolle, weil wir eine komplett andere Mannschaft sehen werden, weil ein Großteil derer, die im Rückspiel gegen Madrid wieder auflaufen werden, gegen St. Pauli gar nicht spielen werden. Also ich glaube, wir werden die Hammer-Rotation sehen. Wir werden Spieler sehen, die dann eben spielen dürfen, sich zeigen dürfen, selber dann eben auch wieder diesen Impuls zu haben, dem Trainer trotzdem zu beweisen, dass sie in der Lage sind, eben auch Spiele zu gestalten, Spiele zu gewinnen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir eine hochgradig veränderte Mannschaft sehen werden und die Spieler, ich sag mal, der zweiten Reihe oder die dann eben nicht, und ich gehe eigentlich fast von der exakt selben Elf aus, die auch in Madrid gespielt hat, dass sie auch zu Hause nochmal in der Allianz Arena auflaufen wird. Und klar, Dortmund lässt immer noch nicht ganz so locker, ne? Also es ist ja so, dass sie dann auch ihre Spiele komischerweise dann auch jetzt mitunter auch in der Nachspielzeit mal gewinnen. Also es sind 9 Punkte und klar, von daher ist das nach wie vor noch ein beruhigendes Polster und die Bayern werden natürlich auch versuchen, dieses Spiel auf St. Pauli zu gewinnen, um dann eben auch ja mit diesem guten Gefühl oder mit diesem, aber das wird, wie gesagt, für das Rückspiel keine Bedeutung haben.
Glaube ich auch. Also die Bayern werden es zu 100% ernst nehmen, was das Spiel an sich dann betrifft. Aber wie du sagst, bei der Aufstellung kann mir vorstellen, ja, muss man mal abwarten, ob Alphonso Davies und Jamal Musiala, ob Kompany sie so fit sieht, dass er sie auch in die Startelf stellt. Mal gucken. Ich fand Davies gestern nach seiner Einwechslung vernünftig. Musiala hat ja eher dann wieder 2, 3 Bälle verloren, hat auch was versucht, hier und da mit Dribbling, aber eben noch nicht so ganz erfolgreich. Aber vielleicht ist das dann ein Spiel, wo man sagt, probiert es doch mal wieder von Anfang an. Lennart Kral sowieso dann Kandidat.
Nicolas Jackson. Ja, absolut. Bischoff, Guerrero, Goretzka, so Min-Jae Kim. Klar, 1-2 müssen natürlich nochmal spielen. Weil ich glaube nicht, dass es so komplett aufgehen wird. Die Frage ist, lässt er Jonas Urbig spielen?
Stimmt.
Gibt der Manu dann eben halt auch diese eine Pause nochmal? Und ja, das sind dann alles noch interessante Fragen, die uns dann am Freitag auf der Pressekonferenz nochmal begleiten werden. Also ich bin nicht da, ich glaube, Kerry ist da, ich habe einen vielen Einsatz, aber schauen wir uns das an Samstagabend an.
Genau, ich habe gerade nochmal geguckt, die Rotsperre hat Alfonso Davis, Nicholas Jackson abgesessen, also vielleicht der dann eher vorne auf der 9. Genau. Gucken wir uns an. Abschließend noch, der Gedanke kam mir gerade, St. Pauli ist 16. Ne? Mitten im Abstiegskampf, 2 Zeller Rückstand auf den 15. Köln. Findest du es aus Bayern-Sicht völlig legitim zu sagen, wir wechseln da die halbe Mannschaft aus und bringen eben nicht die vermeintlich beste Elf?
Ja, natürlich völlig legitim, weil die Bayern nicht dafür verantwortlich sind, dass St. Pauli auf dem Tabellenplatz steht. Das ist jetzt auch nicht das letzte Spiel, sind dann auch noch ein paar Spiele zu bestreiten. Und die Qualität der Bayern ist ja nach wie vor, je nachdem, natürlich ist es eine andere, aber mit Blick auf ein Champions League mögliches Halbfinale und Real Madrid ist es, da wird auch keiner von St. Pauli sagen, ja, aber die haben, also dann, da bin ich immer vorsichtig und sage auch, jede Mannschaft, die sich dann auch im Abstiegskampf irgendwo befindet oder so, hat vorher auch ihre Möglichkeiten gehabt und sollte vielleicht dann auch sich nicht in so einer Phase befinden und deswegen völlig legitim, dass die Bayern da einmal die komplette Rotationsmaschine anschmeißen.
Bayern wird auch keine 6 Jugendspieler in die Startelf stellen. Also wie du sagst, da ist ja trotzdem noch eine irre Qualität vorhanden, egal wer dann da letztendlich in der Startelf steht.
Ja, ja.
Gucken wir uns an. Dann würde ich sagen, Torben, haben wir jetzt eine gute halbe Stunde gesprochen, haben Real in Ruhe analysiert und werden das dann, wie gesagt, nächsten Donnerstag auch wieder in Ruhe tun, am Tag nach dem Rückspiel. Und werden dann auch wissen, A, ob die Bayern im Halbfinale stehen und B, gegen wen sie spielen. Wie gesagt, nächsten Donnerstag gerne wieder mit dabei sein beim Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Torben, vielen Dank. Kerry, liebe gerne. Grüße noch an dich. Ich gehe davon aus, dass du das Ende jetzt auch hörst. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Wir sind 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.